Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Seelenfängerin. Sie besitze übernatürliche Kräfte, hieß es. Und die Menschen glaubten ihr, selbst als sie ihnen alles nahm. Wirklich alles. Von Tobias Scharnagel. Maria ist neben mir im Auto gesessen und hat mich angeschaut, aber nicht durch ihre Augen. Es war jemand anders, der mich da angeschaut hat. Sie ist gefahren, hat aber nur auf mich geschaut und mit mir geredet. Ich habe sie gefragt, wer bist du? Und dann habe diese Person durch die Maria gesagt, der liebe Gott. Hätte der Harald Wucherer damals nicht so schnell geschaltet, vielleicht wäre sie mit all dem davongekommen, dem Gerede vom Ende der Welt und der Reinigung durch das Feuer, den Lügen und Betrügereien und allem, was danach noch kam. Wäre der Wucherer damals nicht ans Telefon gegangen, hätte er nicht gleich eins und eins zusammengezählt, vielleicht wäre noch viel Schlimmeres passiert. Vielleicht würden die drei Frauen, die sie in Kärnten und ganz Österreich die Hexen von Villach nennen, immer noch im Auto durch die Straßen der Dörfer gleiten, auf der Suche nach jemandem, der einsam ist, dem sie erst alles versprechen und dann alles nehmen? Harald Wucherer, Streifenpolizist und Kriminalbeamter, 52 Jahre alt, grauhaarig, drahtig, oft rastlos, sitzt in seinem Büro und schaut dem Regen draußen beim Fallen zu. Dorfpolizist, keine Beleidigung für ihn, eher Auszeichnung, weil sich hier in der Gegend um Villach in Kärnten, Österreich, wenige so gut auskennen wie er. Seine Zentrale hat er im Dörfchen Arnoldstein, gleich an der slowenischen Grenze. Ringsherum Bäume und Berge, verhangen von Nebel und Wolken. Auch an diesem Nachmittag. Es regnet seit Tagen. Schlamm und Wasser haben Häuser von den Hängen gerissen. Menschen mussten mit Hubschraubern gerettet werden. Es herrscht Katastrophenalarm. Im Radio läuft Ö3. Und Wucherer erzählt von dem Fall, den ein angesehener Gerichtspsychiater Österreichs Jahrhundertfall nannte. Wobei Wucherer sagt, dass er ja nicht allein ermittelt habe, nur halt sehr lange, fast 10 Jahre. Berge an Akten hat er zu dem Fall. Vernehmungsprotokolle, Telefonüberwachungen, Zeugenaussagen, Kontobewegungen. Die Verzweiflung eines Ermittlers in farbigen Ordnern. Irre sei das gewesen, sagt Wucherer. All die Jahre habe er nie genau gewusst, wer Täter ist, wer Opfer und wer bloß Zeuge, weil manche, sagt er, waren erst Zeugen, dann Opfer und wurden nachher zu Tätern. Nur eine, die war die ganze Zeit Täterin, Maria Kaltbacher. Aber die war wie Zigarettenrauch, die habe er nicht zu fassen gekriegt. Ein Schatten, irgendwo hinten im großen Bild, immer da, aber so schemenhaft wie jemand, der hinter Milchglas steht. Die Kaltbacher, sagt er, die Konsonanten kärntnerisch hart wie Kieselsteine. Dann schweigt er lange. Er hat den Namen so oft gesagt. Wucherer schüttelt den Kopf, sagt, wär's am Ende nicht so brutal geworden. Ich hätte fast Respekt gehabt vor ihr. Der alte Mann, der das Haus mit Garten bewohnte, galt als ein Meister. Er war auf der höchsten, der 16. Entwicklungsstufe angekommen. Diese Stufe erlaubt einem, direkt mit Gott zu sprechen. Sein Haus lag in der Nähe von Villach, am Ufer des Osjacher Sees, türkisfarbenes Wasser, darüber Gipfel. Früher war der alte Ingenieur gewesen, ein Mann mit klarem, scharfem Verstand. Es hieß, er habe von einem indischen Guru gelernt, mit Engeln in Kontakt zu treten. Nun leitete der Meister Meditationen an und reinigte die Leute, die ihn aufsuchten, mit einem Pendel. Eine, die zu ihm kam, war Maria Kaltbacher. Eine Frau Mitte 40, verheiratet, 2 erwachsene Kinder. Eigentlich eher unscheinbar, Wären da nicht ihre Augen gewesen, die stechend waren und wirkten, als würden sie einem überall hin folgen? Kaltbacher, gelernte Bürokauffrau, bezeichnete sich als Energetikerin. Der Meister ernannte sie zu seiner Schülerin. Er übermittelte ihr Anweisungen von Gott, hieß es. Und dann waren da noch zwei weitere Frauen. Amanda Loki, Anfang 40, eine ehemalige Kellnerin aus Ungarn, schmales Gesicht, schmale Hände, dunkelhaarig, die mit ihrer vierjährigen Tochter im Haus des Meisters wohnte, ihm im Haushalt und im Garten half. Und Hannelore Alario, mit etwa 60 Jahren die älteste der drei Frauen, früher Modeverkäuferin, blond, gepflegt, geschieden. Sie kam den Meister oft besuchen zu Kaffee und Kuchen. Als der Meister noch älter wurde und anfing, Dinge zu vergessen, verkündete er, die göttliche Energie spreche nun durch seine Schülerin, die Kaltbacher. Die anderen Frauen könnten ihr vertrauen, sagte er. Loki und Alario glaubten ihm. Die beiden sahen zu Kaltbacher auf, kamen zu ihr mit Fragen des Lebens und Alltagssorgen. Wie steht der Mond? Wie soll ich meine Schulden bezahlen? Wie wird meine Tochter wieder gesund? Kaltbacher zapfte für sie die göttliche Energie an. Es dauerte nicht lange und Loki und Alario verehrten sie, Maria Kaltbacher, ihre neue Meisterin. Manchmal ging Kaltbacher, inzwischen auf Entwicklungsstufe 14 angelangt, in den Stall und nahm Kontakt nach oben auf. Rücklings fiel sie ins Heu und sagte mit anderer Stimme, ihr könnt's mir Fragen stellen. Und die Loki und die Alario und andere Leute aus der Gegend, die gekommen waren, stellten Fragen. Oder Kaltbacher erstarrte und sprach ganz tief, ich bitte euch, helft's mir. So fing Gott oft an, wenn er durch sie sprach. Sobald sie aus der Trance erwachte, sagte Kaltbacher, sie könne sich an nichts erinnern. Ihre Freundinnen sollten wiederholen, was Gott, der Vater, gesagt habe. Kaltbacher schickte auch SMS an Loki und Alario. Die kämen, so sagte sie, direkt von Gott. Was man daran erkennen könne, dass die SMS in Großbuchstaben geschrieben seien oder am Ende zwei leere Klammern stünden. Gott wies Loki und Alario häufig an, ihm Kuverts voller Geld zu bringen. Dafür würde er sie von negativer Energie reinigen. Meist nannte Gott die Farbe des Kuverts und den genauen Betrag, oft 1 oder 2.000 Euro. Kaltbacher nahm das Geld entgegen, in Gottes Namen. Sie verwahrte es bei sich, in Umberg, einem Dörfchen 15 Autominuten von Villach entfernt, in dem Haus, in dem sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern wohnte, der neuen Zentrale. Das Geld kam in den Keller, in den Stauraum einer Eckbank mit Sitzflächen zum Hochklappen, die heilige Eckbank. Im Keller hatte Kaltbacher sich ein Zimmer eingerichtet, am Boden helle Fliesen, an der Wand eine Holzkommode mit lauter Engelsfigürchen darauf, in der Mitte des Raumes eine Liege. Dort massierte sie ihre Patientinnen und Patienten, manchmal 10 am Tag. Menschen aus der Gegend kamen zu ihr, Bekannte, Bekannte von Bekannten, die sie gegen eine Spende von 20 Euro spirituell behandelte. Manchen nahm sie die Schmerzen im Knie, im Rücken, in der Schulter. Anderen die Angst vor Operationen oder Entscheidungen. Sie hörte den Menschen zu, schenkte ihnen Rat, war ihnen eine Freundin. Öffnete sich selbst, klagte ihr Leid, erzählte von schweren Krankheiten, die sie plagten, einen Herzinfarkt, ein Unfall, Krebs. Nur eine Therapie könne ihr helfen, aber die koste Geld, so viel Geld. Es war im Jahr 2010, als Harald Wucherer das erste Mal ihren Namen hörte. Eine Frau war um 400.000 Euro betrogen worden. Ein Kollege bat ihn um Hilfe. Wucherer konnte schon immer gut mit Zahlen, ermittelte oft in Betrugssachen. Eine Maria Kaltbacher, erfuhr er, hatte ihrer Schwägerin erzählt, dass sie Geld für eine Spritzentherapie gegen ihr Krebsleiden brauche. Vor einem Finanzcrash warnte sie die Schwägerin vor dem Weltuntergang. Nur in der Heiligen Eckbank sei ihr Geld sicher. Später verlangte die Schwägerin das Geld zurück. Als sie es nicht bekam, ging sie zur Polizei. Maria Kaltbacher ging für mehrere Monate ins Gefängnis. Ihr Mann Peter kam mit Bewährung davon. Wucherer hielt die Strafen für viel zu gering. Er hatte angefangen zu ermitteln. So wie es aussah, hatte die Kaltbacher wohl noch andere Menschen mit der gleichen Masche um den Finger gewickelt. Vor allem Alte, denen sie weismachte, mit Gott und den Engeln im Bunde zu stehen. Nur beweisen konnte es der Wucherer nicht. Keines der Opfer wollte mit ihm reden. Seine Erfahrung sagte ihm, entweder die Opfer durchschauen den Betrug nicht oder sie schämen sich, darauf hereingefallen zu sein. Aber er war sich sicher, eine notorische Betrügerin wie die Kaltbacher würde sofort weitermachen, sobald sie wieder in Freiheit wäre. Also schloss er einen Pakt mit sich. Er würde die Frau im Auge behalten. Wochen vergingen, Monate. Die Kaltbacher kam frei. Wucherer fuhr zu jeder Polizeiinspektion im Bezirk Villach, schärfte allen ein, dass sie ihn anrufen müssten, wenn sie irgendwo auf den Namen Kaltbacher stießen. Alles musste bei ihm auf dem Schreibtisch landen und der Name Kaltbacher tauchte schnell wieder auf. Wucherer erstellte große Schaubilder mit den Fotos der Beteiligten. Opfer, Zeugen, Verdächtige, dazwischen Pfeile und Querverweise. Wer hat mit wem Kontakt? Wer hat wem Geld gegeben? Es war, als legte sich ein Netz aus Betrügereien über die Gegend um Villach. Wie die Fäden eines großen Spinnennetzes. Sie liefen an einem Punkt zusammen in der Mitte und dort saß wie eine schwarze Witwe die Kaltbacher. Hin und wieder gab es Anzeigen von einer Schwester oder Tochter oder irgendwem, der stutzig geworden war, aber Betrug ist schwer zu ermitteln, besonders wenn die Opfer schweigen. Im Jahr 2017 kam dann ein älterer Mann auf die Polizeiwache. Es gehe um Franz Leitner, seinen Vater, sagte er. Einen ehemaligen Ingenieur, der draußen am Ossiacher See wohne, in einem Haus mit Garten. Alt und verwirrt sei er. Und drei Frauen würden das ausnutzen. Eine Frau Loki, eine Frau Alario und eine Frau namens Maria Kaltbacher. Viel Spaß, habe er zu dem Mann gesagt, erzählt Wucherer. Ja, das sei ihm so rausgerutscht. Wucherer lacht. Er lacht ziemlich oft. Es ist ein hohes, atemloses Lachen, als müsse er noch heute Schritt halten mit den Ereignissen. Der Sohn erstattete Anzeige. Das Auto seines Vaters und Wertgegenstände würden fehlen. Wucherer schöpfte Hoffnung. Er hatte eine neue Spur. Sie hatte alles versucht. Sogar ins Spital war Maria Kaltbacher gefahren, wo der alte Mann mit einer schweren Lungenentzündung gelegen hatte. Der Tod schien schon nahe. Und sie wollte, so erzählt es der Wucherer, das handschriftliche Testament beglaubigen lassen. Sie hatte extra einen Anwalt mitgebracht. Jetzt brauchte sie noch drei Zeugen. Ja, sie selbst zählte nicht, aber die Loki war ja da. Das war die Zeugin Nummer eins. Gemeinsam überzeugten sie, den Oberarzt zu unterschreiben, das war die Nummer zwei. Und in einer Kneipe trieben sie schließlich eine Kellnerin auf, das war die Nummer drei. Das Problem war nur, der alte Mann erholte sich später und strich sie wieder aus dem Testament. Aber nun, an einem Frühlingstag im Jahr 2018, reichte es ihr. Sie fuhr zur neuen Wohnung der Loki. Die war inzwischen aus dem Haus des Alten ausgezogen. Zwei Papiertüten hatte Kaltbacher dabei, so wird Loki es später schildern. Eine mit Bärlauch gefüllt, die andere mit Maiglöckchen. Die seien giftig, habe Kaltbacher der Loki gesagt. Wenn der Alte sie isst, stirbt er. Im Mixer pürierten die beiden Frauen die Blätter. Dass ihr der Wucherer auf der Spur war, wusste die Kaltbacher. Sogar bei ihr daheim war er schon öfter aufgetaucht, dieser Quälgeist. Hatte sie und ihre Familie befragt und das Haus durchsucht, aber nichts gefunden. Der Wucherer stocherte im Nebel. Als der Brei fertig war, habe die Kaltbacher so Loki ihr gezeigt, wie man ihn in eine Plastikspritze zieht. Man müsse dem alten Mann nur den Mund aufhalten. Sie habe ihn nicht umbringen wollen, sagte Loki später. Sie habe ihn gern gehabt, ihren ehemaligen Meister. Opi nannte sie ihn. Aber die Kaltbacher habe es ihr befohlen, also musste sie folgen. Sie fuhr zum Haus des Alten, die gefüllte Spritze in der Hosentasche, Alufolie um die Spritze gewickelt, damit der Giftbrei nicht herausrinnt, ging Loki in den Wintergarten. Opi und sie waren allein. Maria habe sie geschickt wegen der Vitamine, sagte sie, damit es ihm besser gehe. Opi war einverstanden. Er machte den Mund auf. Gruselig, sagte Wucherer. Seien nicht irgendwelche Schauermärchen aus dem Hexenwald. Gruselig sei das, was die Menschen einander antun. Wenn er über die Kaltbacher erzählt, scheint ihm alles noch vor Augen zu stehen. Er kann sich gut erinnern. Ganze Dialoge findet er in seinem Gedächtnis, trägt sie vor, wie ein Schauspieler imitiert Stimmen, seine Hände schneiden durch die Luft, hauen auf den Tisch. Wucherer sagt, er sei gerade in Spanien gewesen und den Jakobsweg gegangen, als sein Telefon klingelte. Jetzt haben's versucht, den Leitner zu vergiften, habe sein Kollege damals zu ihm gesagt, erinnert sich Wucherer. Na, wie das? Ja, die haben ihm irgendwas eingespritzt in den Mund, aber er hat's wieder ausgespuckt. Das gibt's nicht. Du, ich bin in Spanien, fahr du hin und erhebt es euch, sei so gut. Vor Ort war dann aber alles komplizierter als vermutet. Franz Leitner sagte, jemand habe ihn vergiften wollen, aber als die Polizisten zu ihm kamen, hatte die Pflegekraft bereits alles weggewischt. Außerdem war Leitner offensichtlich dement, redete wirr, schlief während des Gesprächs ein. Konnte man ihm die Geschichte glauben? Wieder einmal standen Wucherer und seine Kollegen mit leeren Händen da. Wenig später starb Franz Leitner. Eines natürlichen Todes, wie die Polizei ermittelte. Das Haus mit Garten ging an seine Kinder, auch das, was vom Geld noch übrig war. Etwa einen Monat später, im Juni 2018, der Morgen dämmerte schon, schlug Rauch aus den Fenstern des leerstehenden Hauses. Wucherer fuhr hin, auch Kollegen vom LKA. Wucherer ging von Brandstiftung aus, das sagte er den Kollegen. Die Kaltbacher war es, wer sonst, aber warum? Er dachte sich das Hirn wund. Wollte sie sich rächen? Als er vor dem Haus stand, sagt Wucherer, hatte er das Gefühl, ganz nah an ihr dran zu sein, wie ein Wort, das einem schon auf der Zunge liegt. Aber wieder gab es am Tatort nichts Verwertbares. Die Kaltbacher blieb ein Geist, ein Schämen hinter Milchglas. Einmal hatte Wucherer sie in die Polizeiinspektion geladen zur Vernehmung. Da kam sie, tatsächlich. Trat sehr bestimmt auf, habe die Unschuldige gespielt und ihre Lügen erzählt, erinnert sich Wucherer. Da habe er sich einen Spaß gemacht. Als die Kaltbacher in einer Pause vor der Tür wartete, sagte er laut zu einem Kollegen, »Du, meine zwei Kinder, geht, die sind dauernd krank, ganz komisch.« Als sie wieder reinkam, schaute die Kaltbacher ihm in die Augen mit ihrem stechenden Blick und fragte, »Herr Wucherer, wie geht's Ihren zwei Kindern?« »Ach, Frau Kaltbacher, ich habe nur ein Kind und dem fehlt gar nichts.« »Daran siehst du, wie die drauf war«, sagt Wucherer heute, »schnappt was auf, merkt sich's und beim nächsten Mal spielt sie gleich ihr Spiel damit. Und die Leute denken, ja, woher weiß die das jetzt?« Wucherer hatte längst durchschaut, wie die Kaltbacher vorging. Sie arbeitete in zwei Phasen. In Phase 1 suchte sie sich Menschen aus, die einsam waren, die etwas suchten. Eine beste Freundin, Gemeinschaft, Sinn. Dann schottete sie ihre Opfer ab, von Freunden, den Kindern, der Familie, bis nur mehr Kaltbacher übrig war. In Phase 2 erzählte Kaltbacher ihren Opfern entweder, sie sei krank und benötige Geld für eine OP, oder sie merkte, da ist eine gewisse Spiritualität. Dann kam sie mit Okkultismus. Der Vater brauche Geld, damit alles im Gleichgewicht bleibe. Oder sie drohte, wenn du mir das Geld nicht gibst, passiert was Schlimmes? Und gab's ein paar Tage später irgendwo ein Erdbeben, dann schnitt sie den Zeitungsartikel aus, ging zu den Leuten hin und flüsterte, ich hab's dir gesagt. Ihre Lügen schöpfte Kaltbacher oft aus der Wirklichkeit. Hagelte es, brauchte sie Geld für einen Hagelschaden am Haus. Eine ihrer Lieblingsgeschichten war, dass die Drau, der Fluss in Villach, alles überschwemmen werde. Villach, Kärnten, die ganze Welt. Nur ihr Haus werde am Ende aus dem Wasser spitzeln. Und vielleicht auch die Häuser der anderen guten Menschen, also derer, die ihr Geld brachten. Die nächsten Male, als Wucherer sie vorlud, kam die Kaltbacher nicht mehr. Ihr Anwalt schrieb jedes Mal einen Brief mit höflicher Absage. Wucherer hätte sie trotzdem antanzen lassen können, aber was sollte das bringen? Wahrscheinlich hätte sie sowieso nur dagesessen und geschwiegen. Er habe oft überlegt, wie er an sie rankommen könne, sagt Wucherer, an die Kaltbacher und den Kreis, den sie um sich geschart hatte. Da waren vor allem ihre beiden Jüngerinnen, Alario und Loki. Sie suchten die Opfer aus, bahnten Kontakte an, trieben Geld ein. Wucherer verstand langsam, er kämpfte nicht gegen eine, er kämpfte gegen drei. Das war wie eine Sekte. Besessen seien die Leute von der Kaltbacher gewesen, sagt Wucherer. Sogar die Opfer schützten sie mit ihren Worten, Vermögen, sogar Leben. Weil er bei den Menschen nicht weiterkam, begann er, der Spur des Geldes zu folgen. Auch Al Capone haben sie ja damals nicht wegen der Morde dran gekriegt, sondern wegen Steuerhinterziehung. Wucherer schätzte, dass die Kaltbacher mittlerweile mindestens 10 Leute betrogen und um die 1,5 Millionen Euro erbeutet hatte. Er beantragte Kontoöffnungen bei der Kaltbacher und ihren Angehörigen, brütete über Kontoauszügen und Geldverschiebungen. Wo war das Geld? Wo zur Hölle war das Geld? Manchmal arbeitete er Tage, Wochen an dem Fall. Dann wieder vergingen Monate, bis was geschah. Sein Chef sagte, hör auf jetzt, kümmere dich endlich um einen anderen Fall. Jemand anders sagte, ach, du bist doch besessen. Wucherer gab nicht auf. Betrugsdelikte würden oft nicht ernst genommen, sagt er, auch innerhalb der Polizei nicht. Betrug ist halt kein Mord, wo alle immer gleich schauen. Es wurde Frühjahr. Wucherer jagte die Kaltbacher seit fast 8 Jahren. Da machte ihm die Staatsanwältin, es war die dritte mittlerweile, eine Ansage. Er kriege seinen Haftbefehl für die Kaltbacher, wenn er ihr bis zum Sommer ein Betrugsopfer bringe. Ein aktuelles, eines, das redet. Henriette Wank schrieb gewissenhaft Tagebuch. Sie war eine Witwe von fast 70 Jahren und lebte allein in einer Eigentumswohnung. Sie ging nicht viel aus. Wenn doch, fuhr sie ihren gut gepflegten gelben Lancia Y aus. Etty nannten sie die wenigen Freunde, die sie hatte. Zu ihren 2 Kindern hatte sie kaum Kontakt. Am 8. August 2013, so steht es in ihrem Tagebuch, lernte Wank in einem Modegeschäft eine Frau kennen. Sie freundeten sich an. Wank lieh ihr Geld für Miete und Anwaltskosten. Es begann mit kleinen Beträgen, ein paar hundert Euro, dann wurde es mehr. Am 15. Januar 2015 schrieb Wank ins Tagebuch, am heutigen Tag vor einem Jahr übergab ich 10.000 Euro an Hannelore Alario mit der Zusage, diese Summe bis spätestens April 2014 wieder mit Zinsen zurückzuhaben. Es wurde 1 Jahr mit nur Geben und Geben, bis ich im Oktober 2014 nach 22.040 Euro mit dieser Freundin die Verbindung gebrochen habe. Wenn Alario an der Tür klingelte, machte Wank nicht auf. Aber leicht fiel ihr das nicht, sie rang mit sich. Am 8. Juni 2015 schrieb Wank, sie habe Alario dann doch wieder hereingelassen. 10 Tage später tauchte zum ersten Mal ein Name im Tagebuch auf, der bald am häufigsten Erwähnung finden sollte. Mit dem Anruf bei Maria Kaltbacher, die mich mit Hannelore A. besuchte, schaute meine körperliche und emotionale Tatsache Realität wieder ganz verändert aus. Wank hielt Kaltbacher für eine OP-Schwester, die im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien arbeitet, dem AKH. Liest man in ihrem Tagebuch, erfährt man, wie Kaltbacher vorging. 2. August 2015. Maria erleidet eine Gehirnerschütterung. 9. August. Wank verpfändet ihren Schmuck, da sie bei der Bank nicht die von Maria gewünschten 3.000 Euro bekommt. Ihr Konto ist mit 11.796,68 Euro belastet. 19. August. Wank verpfändet ihr Auto für einen Urlaub von Maria und ihren Kindern. 18. September. Marias Mann hat einen Unfall im Oman. Maria hat kein Geld, um ihn nach Wien ins AKH zu holen. 7. Oktober. Maria liegt selbst im AKH. 30. Oktober. Maria erleidet einen Herzinfarkt, liegt im Koma. 8. November. Eine Dr. Katharina ruft an. Maria hat die OP überlebt. 11. November. Wank überweist 1.500 Euro für Marias Therapie. 26. November. Maria liegt wieder im Koma. Alario drängt auf mehr Geld, aber die Bank gibt Wank keines mehr. 3. Dezember. Die Bank rät Wank, Kaltbacher und Alario anzuzeigen. Dr. Katharina ruft an, Maria hatte einen weiteren Herzinfarkt. 5. Dezember. Maria liegt schon wieder im Koma. 13. Dezember. Maria sei ihre Wahltochter, schreibt Wank. 24. Dezember. Wank schreibt, manchmal zweifle sie an Maria und Hannelore. Am 7. Juli 2016 setzt Henriette Wank ihre Wahltochter Maria Kaltbacher in ihrem Testament als Universalerbin ein. An einem Sommertag im Jahr 2018, 2 Jahre später, klingelten Wucherer und ein Kollege an der Tür eines Mehrfamilienhauses in Villach. Eine seiner Kontoüberprüfungen hatte sie dorthin geführt. Ein Zahlungseingang auf einem Familienkonto der Kaltbachers in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Gegensprechanlage knarzte. An den Wortwechsel, der dann kam, kann Wucherer sich noch genau erinnern. Ja, wer ist da? Hallo, Polizei Arnoldstein, Wucherer mein Name. Frau Wank, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da, Herr Wucherer, aber ich kann jetzt nicht. Sie müssen in einer Stunde wiederkommen.
Er habe genau gewusst, sagt Wucherer, was dann passieren würde. Die Wank würde ihre Freundin Kaltbacher anrufen und die würde ihr Anweisungen geben. Nach einer Stunde kamen Wucherer und sein Kollege wieder, fuhren mit dem Lift zur Wohnung, standen vor einer massiven Tür. Klack, klack. 2 Schlösser gingen auf. Gleich 2 Schlösser? Wucherer wunderte sich, was ist mit der? Hat die Angst? Später erfuhr er, die Kaltbacher hatte der Wank zu einem 2. Schloss geraten, zum Schutz gegen Betrüger. Dann öffnete eine adrette Dame, um die 70, sprach gestochenes Hochdeutsch. Sie bat Wucherer und seinen Kollegen herein, führte sie in die Küche. Überall sah Wucherer Zettel herumliegen. Er erkannte die Handschrift. Es war die von Maria Kaltbacher. Wucherer fragte nach den 3.000 Euro. Ja, das sei für ihre neue Rechtsvertretung, habe Frau Wank gesagt, erinnert sich Wucherer. Bitte was? Ja, die Frau Kaltbacher, eine ganz liebe Freundin, die im AKH als OP-Schwester arbeite, habe ihr eine Rechtsvertretung in Wien organisiert. Frau Dr. Neubauer. Wucherers Kollege googelte den Namen im Handy. Es gab keine Anwältin namens Neubauer. Doch, 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 die Frau Kaltbacher habe ihr das so gesagt, meinte Frau Wank. Dann drängte sie die Polizisten aus der Tür. Wieder im Büro telefonierten Wucherer und sein Kollege, um ganz sicher zu gehen, Wiener Krankenhäuser ab, Nirgends arbeitete eine Maria Kaltbacher. Sie riefen bei Wank an, die wollte davon nichts hören, wollte nicht aussagen gegen die Kaltbacher, ihre ganz liebe Freundin. Wucherer hatte die Schnauze voll, immer lief er hinterher, immer war die Kaltbacher ihm einen Schritt voraus, machte ihn überall schlecht, sagte allen, der Wucherer, der ist das Böse. Er schrieb einen Abschlussbericht, viel zu lang, musste jetzt alles raus und hinein in diesen Bericht. Danach ging's ihm besser. 1,5 Millionen Euro, mei, das sonst halt weg. Er gab normal nicht auf, aber jetzt gab er auf. Bis wieder was passierte. Am 19. Oktober 2018 ging auf der Polizeiinspektion in Villach-Auen um 19 Uhr der Alarm eines Rauchmelders ein. Eine Streife fuhr zum Wohnhaus und stellte einen Fehlalarm fest. Als die Polizisten eine Anwohnerin befragten, sagte die, sie mache sich Sorgen um ihre Nachbarin. Seit ein paar Tagen habe sie die nicht mehr gesehen. Angerufen habe sie, geläutet, geklopft, nichts. Vor kurzem habe die Nachbarin noch gemeint, sie habe Angst vor jemandem. Die Polizisten riefen den Schlüsseldienst. Der Mann vom Schlüsseldienst öffnete das einfach versperrte Hauptschloss und bemerkte das Zusatzschloss, zwei Schlösser. Die Polizisten fanden Henriette Wank im Schlafzimmer. Sie lag auf dem Bauch und trug eine knielange weiße Hose. Auf ihren Waden waren dunkle Flecken zu erkennen. Es roch nach Verwesung. Das Gesicht war schon schwarz. Zur Leichenschau kam die große Kommission. Die kommt immer in solchen Fällen. Spurensicherung, Kriminalbeamter, Polizeijurist, Amtsarzt. Ein Fremdverschulden konnte sie nicht feststellen. Fast zwei Wochen hatte die Leiche in der Wohnung gelegen. Wahrscheinlich gestürzt und verdurstet. Traurig, aber kommt vor. Die Staatsanwältin gab die Leiche frei. Sie wurde von einer Bestattungsfirma abgeholt, sollte verbrannt werden. Wucherer saß gerade mit seinem Bruder beim Bier auf der Terrasse. An die Kaltbacher habe er in dieser Zeit immer weniger denken müssen, sagt Wucherer. Den Sommer über war er Radeln und Wandern gewesen, hatte in anderen Fällen ermittelt, gab ja genug. Dann klingelte das Telefon. Ein Kollege wollte die Nummer von der Kaltbacher. Ja, was ist mit der schon wieder, fragte Wucherer. Der Kollege berichtete ihm von der Toten in Villach. Die Kaltbacher sei die Wahltochter. Ja, die müssen wir verständigen. Du tust gar nix. Der Wucherer rief sofort einen anderen Kollegen an. Der sagte ihm, die Leiche liege schon beim Bestatter und werde bald verbrannt. Da sei er laut geworden, sagt Wucherer. Die Kaltbacher ist die größte Betrügerin, die es gibt. Da passt was nicht. Er rief die Staatsanwältin an und sagte, er glaube, die Kaltbacher habe was mit dem Tod der Frau zu tun. Die Staatsanwältin sagte, sie werde die Leiche obduzieren lassen. Am nächsten Tag riefen zwei Kollegen, die bei der Obduktion dabei gewesen waren, den Wucherer an. Er kann sich genau erinnern an ihre Worte. Du, Wucherer, gebrochenes Zungenbein, wahrscheinlich erwürgt. Wir ermitteln auf Paragraph 75. Der Patscheider Wolfgang ist ein erfahrener Kollege beim LKA in Klagenfurt, ermittelt seit Jahren im Rotlicht, kennt die Methoden von Mördern, Dealern und Betrügern. Er sitzt in seinem Büro. In den Regalen stehen Gegenstände aus vergangenen Ermittlungen wie Auszeichnungen. Er erzählt schnell, seine Augen blitzen. Nach dem mutmaßlichen Mord an der Henriette Wank, sagt Patscheider, habe ihn sein Chef angerufen, der Leiter des LKA, und gesagt, Wolfgang, wir machen eine TEG und die leitest du. Der Patscheider Wolfgang suchte sich seine Leute zusammen für die temporäre Ermittlungsgruppe, kurz TEG, eine Art Soko. Sie nannten sie Vidua, lateinisch für Witwe, weil die in Österreich so heißen müssen, dass ein Außenstehender nicht versteht, worum es geht. 30 Leute, Spurensicherung, Observation, Analysten, jeden Morgen Besprechung. Der Patscheider schärfte seinen Leuten ein,
wir haben es mit einem okkulten Kreis zu tun und wir haben nichts in der Hand. Die haben gute Anwälte, reden nichts Verdächtiges am Telefon, wechseln ständig Handys und SIM-Karten, treffen sich nur außerhalb ihrer Autos und gehen spazieren. Sie hätten nur einen Vorteil gehabt, sagte Patscheider heute. Offiziell ermittelten wir wegen Betrug, nicht wegen Mord. Niemand außerhalb der Polizei wusste davon. Und sie hatten noch einen Vorteil, diesen Dorfpolizisten, der seit 8 Jahren an der Kaltbacher dran war. Als der Wucherer in Klagenfurt ankam, die 4 wichtigsten Ordner im Gepäck, war der ganze Raum voller Kriminaler. Alle hatten auf ihn gewartet. Dann erzählte er, kurzer Abriss, Leitversion, nicht mehr als eine halbe Stunde, alle hätten die Köpfe geschüttelt und ihn ungläubig angeschaut, sagte er, die haben gedacht, beim Wucherer brennt's. Zu außergewöhnlichen Ermittlungsmaßnahmen hätten sie dann gegriffen, sagte Patscheider. Was für welche will er nicht verraten, beim nächsten Fall sollen sie wieder funktionieren, nur so viel. Durch einen Trick kamen sie an die Nummer von der Loki und zapften sie an. Am 23. November, etwa 1,5 Monate nach dem Fund der Leiche, rief die Kaltbacher die Loki an. »Heute ist Vollmond, du weißt, was ich meine?« »Ja, ich weiß«, sagte die Loki. Im ganzen Dorf wimmelte es von Polizisten in Zivil. Umberg, steile Straßen, 250 Seelen. In letzter Zeit hatten hier immer wieder Ställe gebrannt. Von einem Feuerteufel redeten die Leute in Umberg. Patscheider, Wucherer und die Kollegen gingen davon aus, dass das Trio um Kaltbacher etwas damit zu tun hatte. Die Kaltbacher wohnte in Umberg. Es war ein Sonnabend. Am Montag sollte der Zugriff erfolgen. Doch als es dunkel wurde, meldete ein Observationsteam drunten in Villach, dass die Alario und die Loki im Auto hoch nach Umberg fuhren. Was hatten die nun wieder vor? Jetzt musste es schnell gehen. Die Frauen kamen in Umberg an. Die Ermittler warteten. Als sie ein Flackern in einem Stall bemerkten, löschten sie das Feuerchen mit Feuerlöschern. Kurz darauf sahen sie eine Gestalt vom Tatort fliehen. Um 22.53 Uhr nahmen die Polizisten Hannelore Alario fest. Sie saß in einem Auto nahe dem Tatort. Auf der Rückbank schlief ein Kind, die damals 6-jährige Tochter von Amanda Loki. Um 23.40 Uhr nahmen die Polizisten Maria Kaltbacher wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung, des Betruges und des Mordes in ihrem Haus fest. Um 1.47 Uhr sahen sie eine Gestalt aus einem Waldstück Richtung Straße rennen, sie nahmen Amanda Loki fest. In der Woche darauf erschienen die ersten Zeitungsberichte. Als Betrügerinnen angefangen, als Brandstifterinnen und mutmaßliche Mörderinnen geendet. Die 3 Frauen saßen in U-Haft, wurden vernommen. Die Brandstiftungen gestanden sie, die meisten Betrügereien auch. Die Loki sagte, die Kaltbacher wollte andere Häuser brennen lassen, damit später auch ihr eigenes Haus brennen könne, um so die Versicherungssumme zu kassieren. Die wichtigste Frage aber war, wer ermordete Henriette Wank? Die Kaltbacher sagte, sie wisse von nichts. Die Alario sagte, sie habe zwar etwa 45.000 Euro von der Wank erhalten, mit ihrem Tod aber habe sie nichts zu tun. Die Loki erzählte von einem Streit zwischen der Wank und der Kaltbacher, mehr könne sie nicht sagen. Tags darauf hielten die Polizisten Loki vor, dass ihr Handy zur Tatzeit am Tatort eingeloggt war. Sie legte ein Geständnis ab. Auszug aus dem Vernehmungsprotokoll. Maria hat gesagt, dass ich Eddie töten müsse. Sie hat sich hinter mich gestellt, als wenn ich die Eddie wäre, und mir gezeigt, dass ich von hinten mit der rechten Hand die Nase und den Mund zuhalten müsse und mit der linken Hand den Kehlkopf ganz fest zusammendrücken soll. Ich wollte das überhaupt nicht und weinte. Maria hat mir gesagt, dass dies für Eddie das Allerbeste wäre,
weil Eddie dadurch auch gereinigt wird. Außerdem hat Maria gesagt, dass sie sonst ganz große Probleme bekommt, weil die Eddie sie anzeigen will und weil Maria dann kein Geld mehr von ihr bekommt. Ich muss hier den Beamten erklären, dass Maria bereits auf einer so hohen Entwicklungsstufe ist, dass es für mich und alle anderen auch negativ ist, wenn es Maria schlecht gehen würde. Weiters ist es auch so, dass ich und meine ganze Familie der Maria Geld gegeben haben. Meine Schwester, mein Bruder und meine Mutter haben ihr insgesamt ca. 6.000 Euro und ich selbst über 20.000 gegeben. Wenn Maria ins Gefängnis gekommen wäre, hätte sie uns nie mehr das Geld zurückgeben können.
Es sei folgendermaßen abgelaufen, sagte die Loki. Am 4. Oktober fuhr sie zur Eddie. Aber weil die Besuch hatte, ging sie wieder. Später bekam Loki eine SMS von Kaltbacher, sie musste ihr versprechen, es morgen zu tun. Am 5. Oktober frühstückten Loki und Eddie gemeinsam, dann fuhr Loki weg. Abends kam die Kaltbacher zu ihr und drohte, Gott habe ihr einen rot-grün-blauen Code mit einer Zahl geschickt. Wenn sie die Eddie nicht umbringe, werde Lokis Tochter mittels dieses Codes sterben. Kaltbacher bestreitet Lokis Darstellung. Am 6. Oktober saßen Loki und Eddie im Wohnzimmer und aßen Eis. Dann holte Loki die Nähmaschine aus einem Schrank und bat die Eddie, einen Faden einzufädeln. Sie nähten öfter zusammen. Eddie beugte sich nach unten über den Faden und Loki drückte die rechte Hand auf Eddies Mund und Nase. Mit der linken griff sie nach dem Kehlkopf und drückte zu. Eddie wehrte sich, sagte Loki bei der Vernehmung. Da habe sie noch fester zugedrückt. Der Prozess, der Anfang 2020 folgte, war ein Großereignis. Zeitungen, Fernseh- und Radiosender schickten Reporter. Überall war von den Hexen von Villach die Rede. Wucherer sagt, sie hätten die Hexen nie Hexen genannt. Sie hätten einfach immer den Namen gesagt. Der Gerichtspsychiater Peter Hoffmann sollte untersuchen, ob die drei Angeklagten schuldfähig seien. Bei Loki und Alario stellte er dependente, also abhängige Persönlichkeitszüge fest, wie Marionetten und Sklaven sie haben. Martin Prett, der Anwalt von Hannelore Alario, sagt, seine Mandantin habe noch bis zur Berufung geglaubt, dass die Kaltbacher ein Medium sei. Erst da habe diese zugegeben, dass sie die Alario fast 10 Jahre lang manipuliert habe. Dass alles bloß erfunden war, die Mitteilungen von Gott, das höhere Wohl, die Reinigung durchs Feuer. Erst da ist das Gedankengebäude meiner Mandantin zusammengebrochen, sagt Prett. Vorher hat sie fest daran geglaubt, dass die Betrügerei und die Brandlegung einem höheren Ziel dienten, dass sie der Menschheit damit einen Dienst erweisen würde. Die forensische Psychiatrie geht davon aus, dass Religiosität nichts anderes ist als ein Ausdruck menschlicher Grundbedürfnisse, Lebenssinn, Zugehörigkeit und Gemeinschaftsgefühl. Dazu kam die Gruppendynamik, wie etwa bei Rockern, Hooligans, Terroristen. Bei den drei Frauen war die Esoterik die gemeinsame Basis, schreibt der Gerichtspsychiater Hoffmann in seinem Gutachten. Die Frauen bestärkten sich gegenseitig. Loki und Alario waren dabei gleichermaßen Komplizinnen und Betrogene, Opfer und Täterinnen. Von Kaltbacher, der vermeintlichen Hellseherin, hinters Licht geführt. Aber wer war die Frau, der sie blind vertrauten? Bei Maria Kaltbacher diagnostizierte Hoffmann eine Persönlichkeitsstörung, die eng mit den Betrügereien zusammenhängt. Ihre Neigung zur theatralischen Inszenierung, zur Schauspielerei, zum systematischen Lügen. Kaltbacher sei in der Lage, jede soziale Situation schnell einzuschätzen und sich anzupassen. Während der Gespräche mit ihm habe Kaltbacher durchgehend geweint, schreibt Hoffmann. Er kam zum Schluss,
dass alle drei Frauen schuldfähig seien. Maria Kalsbacher und Amanda Loki bescheinigte er eine geistige und seelische Abartigkeit höheren Grades. Kalsbacher und Loki wurden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht. In Hannelore Alario sah das Gericht eher eine Mitläuferin, die mit dem Mord nichts zu tun hatte. Für Betrug und Brandstiftung bekam sie 3 Jahre Gefängnis. Als schließlich alles vorbei war, machte Wucherer sich ein Bier auf und stieß mit den Kolleginnen und Kollegen an. Beim Kriminalisten des Jahres in Wien belegten sie den 2. Platz. All die Jahre haben wir immer recht gehabt, sagt Harald Wucherer. Er geht davon aus, dass die Kalsbacher am Ende 2 Millionen Euro erbeutet hat. Draußen vor seinem Büro ist es dunkel geworden. Es regnet immer noch. Wucherer lehnt sich auf dem Stuhl zurück. Eines aber, sagt er, wurme ihn schon noch. Alle, was die Kalsbacher gekannt haben, sind pleite. Alle. Aber wo ist das Geld hin? Ein enger Raum, niedrige Decke, eine dreckige Plexiglasscheibe mit Hand- und Fingerabdrücken darauf, dahinter ein Hocker. Eine gebeugte Frau schleicht herein, lässt sich auf den Hocker fallen, das aschblonde Haar stumpf, die Schultern hängend, die Augenringe tief. Auf ihrem T-Shirt steht »You and me and coffee makes happy«. Maria Kalsbacher fängt gleich an zu reden. Besuchszeit ist nur 1/2 Stunde. »Die Loki habe gelogen«, sagt sie, »ihr alles in die Schuhe geschoben.« »Die Betrügereien? Ja, aber doch kein Mord.« Ihre Stimme ist weinerlich, brüchig. »Die Loki hat mein Leben zerstört«, sagt Kalsbacher. Sie weint. »Und was ist mit dem Geld?« Sie lehnt sich vor und schaut einem lange in die Augen. »Ich hab das Geld nicht«, sagt sie. »Sie habe das immer weitergegeben. An einen Strippenzieher im Hintergrund, einen alten Wünschelrutengänger. Hellsichtig sei der. Erst habe er ihr geholfen, ihr Sohn sei krank gewesen. Später habe er sie bedroht. Wenn du das Geld nicht bringst, stirbt dein Sohn, habe er gesagt. Mehr könne sie nicht verraten. Ich habe so eine große Angst.« Dann spricht sie schnell über etwas anderes. Über das Essen im Gefängnis, gut sei das, wie im Gasthof. Aber die Zelle, die sei schlimm. Ein Bett aus Eisen, ein Schreibtisch, ein Fenster mit Gitter, draußen bloß ein Baum. Nicht mal einen Fernseher habe sie, leider. Sie brauche doch etwas zu tun. Maria Kalsbacher schluchzt. Der kostet 250 Euro. Könnten Sie das bezahlen?
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.